But it's Friday, Leben, wie geht's euch? Hier André von You Try Me, heute mit einer fantastischen Folge. But it's Friday Podcast mit dem Thema alkoholfreier Wein, alkoholfreie Schaumweine mit der Gründerin Friederike von Dewitz von Vino. Wir werden heute anschauen, was hat es mit dem Megatrend alkoholfreiem Wein auf sich? Wie kommt man dazu, ein solches Startup zu gründen? Und vor allem, was hat Friederike denn vor ihrer Zeit bei Vino gemacht? Das ist auch mega spannend. Schaltet jetzt ein, hört zu. Viel Spaß, André Moll von You Try Me. Kaboom. One for the money, two for the show. Wir sind hier beim Friday is Friday Podcast. Denn heute ist Friday, das heißt, heute ist Friday. Und ich habe heute einen wundervollen Gast bei mir. Und zwar die Friederike von Dewitz, Gründerin von Vino, dem aktuell angesagtesten alkoholfreien Wein-Startup in Deutschland. Friederike, grüß dich, schön, dass du hier bist.
Hallo André, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Kann ich wirklich nur wiedergeben. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wie sieht es heute aus? Also wir sind heute in Stuttgart. Du bist jetzt woher gekommen heute
Morgen? Aus Köln, aus dem Rheinland bin ich gestern angereist und meine Heimatwurzeln sind aber Köln, ja.
Schön, super, okay. Das heißt, heute das erste Mal in Stuttgart oder warst du schon mal hier?
Durchreise, ja. Bewusst sich die Zeit genommen, durch Stuttgart zu gehen, noch nicht. Aber das schaffe ich vielleicht in den nächsten Tagen einmal, ja.
Okay, also es lohnt sich auf jeden Fall länger zu bleiben. Das ist ja mit meiner Heimatstadt natürlich auch, ne? Erster Eindruck, was ist dir aufgefallen? Viele Autos?
Viele Autos und sehr grau heute.
Ja, heute ist Schiedwetter, wie man in Hamburg sagt, ne? Absolut. Und das ist schön. Also du, ich glaube, wir kennen uns zwar schon ein bisschen, aber ich glaube, wir müssen uns noch besser kennenlernen. Wir starten die Kennenlernrunde. Are you ready, Friederike? Was ist dein absolutes No-Go im Kino?
Wenn einer vor mir vom Film erzählt, den er das letzte Mal besucht hat und sich gar nicht auf den aktuellen Film konzentriert, sondern nur davon schwärmt, wie gut oder wie schlecht der alte Film war. Das finde ich furchtbar.
Kann ich wiedergeben, denn wenn wir zwei ins Kino gehen, dann gibt man dem gleichen Platz Verweis, okay?
Definitiv. Sehr gut. André, meine Frage an dich. Wenn du ein Profisportler wärst, mit welcher Musik würdest du ins Stadion einlaufen?
We are the Champions.
We are the Champions.
Ja, das ist mein absoluter Winner-Song von Queen. Finde ich sowieso geil. Und We are the Champions, das ist so, immer wenn irgendwas Gutes passiert, höre ich We are the Champions. Oder alternativ auch The Winner Takes It All von ABBA. Das sind so meine zwei Winner-Songs.
Sehr geil. Ich liebe ABBA.
Ah, ich auch. Tolle Geschichte, by the way, ne? Super. So, dann meine nächste Frage an dich, Friederike. Eine lustige Anekdote zu deinem Nachnamen. Du bist eine von Dewitz, ne? Da muss ja bestimmt schon mal irgendwann im Alltag irgendwas Lustiges passiert sein. Hau mal rein.
Ich wurde mal in einer Bar angesprochen also da kannte man dann meinen Nachnamen und irgendwie kam ins Gespräch und dann sagte derjenige, hey Prinzessin, wo ist denn dein Schloss?
So. Das ist aber, finde ich fast ein bisschen, also es ist natürlich daneben, aber es ist ein bisschen kreativ auch.
Es war auf jeden Fall ganz lustig und das kam dann auch eben, als wir ein bisschen enger ins Gespräch gekommen sind oder man kannte sich über drei Ecken, also er konnte meinen Nachnamen auf jeden Fall zuordnen und es war schon irgendwie lustig in dem Moment, ja, gut. Warum nicht?
Mal was Neues, ne?
Definitiv.
Super, fantastisch, okay.
André, meine Frage an dich. Mit welcher Prominenz oder mit welcher historischen Berühmtheit würdest du gerne mal auf einen Drink gehen?
So, aktuell ist es der Nayib Bukele. Das ist der Präsident von El Salvador. Der ist auch gerade noch in der Amtszeit. Und was ich an dem spannend finde, also grundsätzlich sagen ganz, ganz viele Menschen, er sei mal ein Celebrity Twin, dass ich ihm sehr, sehr ähnlich sei, oder er mir, oder wie auch immer. Und er hat, politisch gesehen, wirklich sehr, 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 sehr progressiv und spannende Ansätze, die ich total cool finde. Einfach mal eingeben bei Google, Nayib Bukele, Präsident von El Salvador. Ist nicht alles Gold, was glänzt natürlich, da immer drauf achten müssen, aber ich habe echt ein paar richtig crazy Sachen dabei. Ja, zum Beispiel ist ein Großteil des Staatshaushaltes direkt mal in Bitcoin investiert. Hat das Land aber echt auf Vordermann gebracht und seine Reden, natürlich immer nur auf Spanisch, weil ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich es verstehen kann, wahnsinnig stark. Und mit dem würde ich echt mal gerne mal einen Abend mal mal einen Havana-Club mal trinken. Also, genau.
Sehr gut, spannend.
Fantastisch, schön. Also, in dem Fall, ich glaube, wir können direkt mal einsteigen. Friederike, du bist die Gründerin von Vino, dem aktuell angesagtesten alkoholfreien Wein in Deutschland. Erzähl mal, wie kam es dazu?
Wie kam es dazu? Am besten hole ich da ein bisschen aus und fange von meiner Vergangenheit ein Stück weit an, weil meine Vergangenheit, die hat vieles, aber nicht mit alkoholfreien Produkten zu tun gehabt und auch nicht mit der Foodbranche, fairerweise. Ich habe mit 18 mein Abitur gemacht und habe dann relativ schnell gewusst, dass ich studieren wollte, klassisch BWL. Ich dachte mir damals auch, dass das immer eine gute Grundlage sein wird für die weiteren Schritte, egal in welche Richtung man sich entwickelt. Und habe parallel eine Ausbildung als Kauffrau für Versicherung und Finanzen, so nannte sich das, gemacht, ja. Und habe tatsächlich das damals getan, weil mein Vater in dieser Branche war und ich den Job sehr, sehr spannend fand. Ich habe dann recht schnell nach dem Studium angefangen zu arbeiten in einem Industrieversicherungsunternehmen. Und da muss man einfach unterscheiden zwischen Privatversicherung und Industrieversicherung. Also Privatversicherer ist der, der deine Hausrat beispielsweise versichert oder dein Auto. Und Industrieversicherer sind die, die alles beschützen und versichern, wenn es eben in der im gewerblichen Sinne etwas passiert in der Industrie. Und dann war ich da einige Jahre in dem Bereich und hatte sehr viel Spaß gefunden. Und ich muss auch fairerweise sagen, dass es mir am Anfang des Arbeitsalltags immer nur um das Thema Karriere ging. Es ging darum, recht schnell Karriere zu machen. Es ging natürlich, und das beinhaltet das ja auch ein Stück weit, finanzielle Unabhängigkeit. Und das war auch einfach das, womit ich mich immer jahrelang identifiziert habe. Das war mein Job, das war mein Leben, das Thema Karriere vorwärts zu pushen. Vielleicht auch gerade als Frau, das war ja vor jetzt auch schon 13 Jahren auch noch ein Ticken anders. Und dann habe ich mehrere Stationen durchlebt und irgendwie ging es die Karriereleiter im positiven Sinne auch immer weiter hoch. Dann habe ich angefangen, das nennt sich Broker, als Broker zu arbeiten für Food-Unternehmen. Das heißt also für...
Nein, echt?
Für Food-Unternehmen wie Metro, wie Intersnack, wie HelloFresh, also alles große, große Namen und auch super bekannte Unternehmen, die weltweit vertreten sind. Und da war eigentlich meine erste Berührung wirklich mit dem Thema Food. Und ich sage jetzt mal, die Abläufe für ein Unternehmen, dass die sichergestellt sind, dass die Produkte auch wirklich im Lebensmittelhandel ankommen. Und alles, was dazwischen passiert, also wirklich vom Einkauf oder Anbau der Rohstoffe bis wirklich zu der fertigen Ware, die man dann im Lebensmittelmarkt, im Supermarkt kaufen kann, das ist natürlich ein Riesenrisiko für die Unternehmen. Und das muss abgesichert werden. Das muss finanziell und versicherungsmäßig abgesichert werden. Und da kam ich ins Spiel, da habe ich meine Nische gefunden. Und mein Job war es dann eigentlich, dafür zu sorgen, dass diese Prozesse, die große Risiken mit sich bringen, durch Schäden, die von außerhalb eintreten können, abzusichern. Und ich habe dann für große internationale Konzerne Verhandlungen geführt, Analysen betrieben, Risiken betrieben und geschaut, dass den Unternehmen finanziell nichts passiert. Und wenn etwas wirtschaftlich passiert, dass es natürlich abgesichert ist, ganz klar.
Okay, das ist ziemlich cool. Muss ich ehrlich sagen, hatten wir jetzt nie jemand hier, der so etwas Ähnliches gemacht hat. Sag mal, Broker, das ist jetzt so ein bisschen, also da denke ich so ein bisschen an Gordon Gekko, an Wall Street, an wirklich Partys mit allem drum und dran. Ist es wirklich so, wie man sich das vorstellt?
Also Partys und Alkohol gibt's da definitiv auch, ja, das ist ähnlich. Ich habe ein Dreivierteljahr in London, in Lloyd's of London gearbeitet, auch in derselben Branche und da wirklich dann am Versicherungskern, also in London, da sitzen die großen Versicherer. Und da war es wirklich so, um 11:30 ließ man den Stift fallen und ging in den Pub und trank seinen Gin and Slim Tonic, hieß das damals.
Also 11:30 mittags, oder?
11:30 mittags, ja, und dann ging man 2 Stunden später alibimäßig zurück ins Büro, hat dann noch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, das Papier von links auf rechts gedreht und dann ging man wieder zurück in den Pub. Und das habe ich dann tatsächlich auch ein Stück weit mitgemacht, ein Dreivierteljahr. Und danach habe ich London zwar geliebt, aber ich war froh, wieder in Deutschland zu sein.
Okay, sag mal, und um wie viel Uhr haben die morgens angefangen? Um 5? Weil man muss ja irgendwas arbeiten, oder?
Da wurde tatsächlich der der Job und die Geschäfte wurde im Pub geschlossen. Also da war weniger das Thema, das ist jetzt auch, wie gesagt, ein paar Jahre her, aber da war weniger das Thema, man schreibt sich E-Mails oder man telefoniert, sondern man hat sich im Pub getroffen und dann hatte jeder Broker seinen Aktenzettel unterm Arm und da wurden die Geschäfte gemacht. Also das ist so ein bisschen oldschool, aber es war total aufregend. Das war für mich mit die aufregendste Zeit, die ich in dieser Branche und Karriere auch erleben durfte, ja.
Okay, das heißt, du bist dann auch um 23:30, hast auch gesagt, ja, gut, let's go, ja. Und dann bist du dann mit ins Pub und da hast dann deine Deals gemacht. Das ist ja mega crazy. Okay, was haben wir, so ein Deal, der dir im Gedächtnis geblieben ist, das auch von der Dimension her?
Ein Deal, der mir im Gedächtnis geblieben ist in England. Wir haben damals viel in Südamerika Brücken und große Bauten versichert und die waren wirklich so alle zwischen, ich würde sagen, 20 bis 70 Millionen ungefähr. Mhm. Da ging es vor allem um das Thema Logistik damals, also um die ganzen Speditionen, dass die eine vernünftige Anbindung haben, dass die dort von A nach B kommen. Ne? Da war das Netz natürlich noch nicht so ausgearbeitet wie hier in Deutschland, wie hier in Europa. Und da hat man in Südamerika angefangen und dieses ganze Thema Straßenbau, das Thema Brücken bauen, Schiffsverkehr, Flugverkehr, das war ein Riesenkonstrukt, wo wir sehr viel unterstützt haben damals, hauptsächlich eben für die Food-Unternehmen, damit die wirklich von A nach B kommen. Und das war ein längeres Projekt und das war eine ganz tolle Erfahrung da. Und die hat auch im Pub angefangen tatsächlich, ja.
Also das ist echt, man sitzt dann im Prinzip da im Pub mittags, ne? Und da sind ja durch Zufall auch Menschen aus der Branche wahrscheinlich irgendwie, oder?
Da sind nur Menschen aus der Branche. Aha. Beim Lloyd's of London, das ist das große Gebäude in Lloyd's, in London, das Lloyd-Gebäude, da trifft man eigentlich nur Versicherungsmenschen, weil sich alle Versicherungsunternehmen darum herum aufgebaut haben und umgebaut haben. Aha. Und man muss witzigerweise sagen, dass da auch so ein kleiner interner Streit ist, welcher Versicherer hat das höchste Gebäude. Und damals, als ich war, hatte dann ein Konkurrenzunternehmen war das, ich weiß nicht mehr, ob es E.ON war oder Willis, hatte extra 2 Etagen mehr drauf gebaut auf sein Bürogebäude, damit in diesem Circle die das größte Bürogebäude haben, also das höchste quasi. Also es
auch
war
lustig, oder?
Es war eine eigene Welt.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Ziemlich spannend. Und darf ich fragen, ist das, ich stelle mir das grundsätzlich finanziell natürlich sehr, sehr interessant vor. Ist es das wirklich? Wahrscheinlich schon, ne?
Sowohl als auch. Man muss sagen, dass man sich als junger Mensch auch recht schnell blenden lässt, weil man mit vielleicht vermeintlich wichtigen Leuten auf einmal in Berührung kommt. Ich hatte, als ich hier in Deutschland war, dann danach hatte ich Termine mit den höchsten Chefetagen, zum Beispiel von HelloFresh oder von Metro oder von Intersnack. Und das ist natürlich etwas, was du als junger Mensch, diese Chance hast du sonst nicht. Und da fühlt man sich natürlich dann auch als ja, vielleicht in dem Moment auch als sehr wichtig oder sehr besonders, weil man denkt, hey, ich bin ja auch mit am Tisch, ich darf ja auch was sagen. Und es war spannend von den Projekten her, es war spannend von dem, was man dort erleben durfte, auch im negativen Sinne, also auch die Schadenfälle, die auftauchen können, ne, weil das sind dann Schadenfälle, die im Millionen- oder Milliardenbereich sich tummeln können. Ja. Aber
hattest du das mal?
Ich hatte öfters mal Fabriken, die zum Beispiel mit Frittierfett arbeiten. Mhm. Das sind die ersten, die abbrennen, ja. Und dann stehen die nicht in Deutschland, sondern stehen die in Ländern, wo vielleicht auch die Vorschriften etwas lockerer sind. Und dann kann da ganz schnell was passieren. Ich hatte auch Fälle gehabt. Das war auch das Schlimmste, was ich mal auf dem Tisch hatte, auf die Akte auf dem Tisch hatte, dass Regale nicht so angebracht waren in einem großen Supermarkt, wie sie sein sollten. Und dann sind Regale zusammengebrochen und dann stand da eine Mutter mit ihrem Kleinkind und das Kleinkind wurde von herunterfallenden Regalbrettern erschlagen. Und Gott, das war wirklich so das Schlimmste, was ich so miterlebt hatte.
Ja. Hör auf, echt? Okay. Wow, okay. Also das kann ich mir natürlich vorstellen. Das, ich meine, die Dinge, die landen dann bei dir auf dem Tisch natürlich. Ne? Du hast da irgendwo die Versicherung natürlich auch dann.
Du hast die Mitverantwortung.
Natürlich, klar. Dann, natürlich hofft man immer, dass nichts passiert, aber eine Versicherung macht man ja, also für für den Schadensfall und dass verrückte Sachen passieren, das ist eine leider irgendwann dann auch nur mal eine Zeitfrage natürlich, ne? Okay, sag mal, und ist es denn bevor wir jetzt gleich nochmal auf das Thema Finanzen zurückkommen, das würde mich echt interessieren, ob es wirklich so Gordon Gekko Wall Street Style ist oder vielleicht auch gar nicht so stark, aber ich stelle mir das dann vor, im Prinzip, ne, du kommst irgendwie morgens ins Büro, hast irgendwie den 70-Millionen-Case abgeschlossen mit Schadenssumme Maximum 10 Milliarden als Beispiel. Und dann ist irgendwie, holst du gerade einen Kaffee und dann ist so, okay, da kam jetzt gerade eine E-Mail rein und dann wurde dir gesagt, okay, wir haben hier einen Vorfall, bitte alle mal in Büro ABC kommen und dann ist wahrscheinlich dann so ein bisschen dann geht die Düse bei allen, ne? Ist das richtig?
Also im Schadenfall, wir waren ja quasi immer der Vermittler und natürlich mussten wir gerade stehen für die Dinge. Das Gute war aber, dass wir natürlich ja immer einen Versicherer im Rücken hatte, der das Ganze versichert hat. Ja. Man wurde vor allem nervös, wenn die Haftungs- oder die Rechtslage nicht ganz klar war.
Ja, 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 ja.
Weil du kannst dir vorstellen, dass wenn die Rechtslage nicht klar ist, das ist wie bei einem klassischen Autounfall, bei einem Verkehrsunfall, ja, wäre es über Rot gefahren, wer hat geblinkt, wer hat nicht geblinkt, dann ist die Haftungsfrage unklar. Und in dem Fall waren wir dann als Broker diejenigen, die entweder den Kunden nicht aufgeklärt hatten vollumfänglich, dass gewisse Sachen nicht versichert sind oder aber eher in der Pflicht ist, etwas zu tun, ja, also Präventionsmaßnahmen zu treffen.
Ja.
Anderer Sache, oder wir haben einfach es beim Versicherer nicht mit abgeschlossen.
Wow, und das sind dann halt so unwahrscheinliche Detailfälle, die halt irgendwie einmal alle 100.000 Jahre vorkommen, dass im Prinzip du kannst wahrscheinlich gar nicht für jede Eventualität irgendwie alles abdecken oder im Gespräch auch gar nicht alles erwähnen, weil das ist einfach so divers, was passieren kann. Also das ist zumindest meine Vorstellung, dass es eigentlich nahezu gar nicht möglich ist, da irgendwie dann alles dann auch zu erwähnen, beziehungsweise wenn man alles erwähnen würde, dann würde der Abschluss nicht kommen, ne?
Definitiv. Und vor allem haben die Versicherungsnehmer, die Unternehmen, die Geschäftsführer, die ja auch alle finanziell kalkulieren müssen, die haben dann auch nicht verstanden, naja, wenn ich aber die Sachen alle nicht versichert habe, warum zahle ich denn dann immer noch 1, 2 oder 10 Millionen Euro Prämie für solche Themen? Und dieses, was du gerade gesagt hast, an alles denken, da sage ich dir auch, André, das war das, was mich auch wirklich teilweise echt irre gemacht hat und auch an den Rand der Verzweiflung getrieben hat, weil das wirklich eine Riesenverantwortung auch ist, die da auf einen lastet.
Das glaube ich dir, weil letztendlich, ich meine, du hast eine wahnsinnig hohe Verantwortung in einem jungen Alter. Es geht um sehr hohe Beträge und dann fragt sich dann natürlich schon, wie kann ich den Menschen irgendwo am besten oder der Firma am besten helfen? Und letztendlich, klar, ich kann jetzt jeden Fall einmal wahrscheinlich irgendwie durchdeklinieren, aber dann ist dieser Mensch einfach so verunsichert, dass es am besten gewesen wäre, wenn ich einfach im Prinzip nur die 2, 3 wahrscheinlichsten Fälle einfach mal durchgegangen wäre. Das kann ich mir doch sehr gut vorstellen, natürlich.
Du hoffst einfach, dass es nicht knallt und wenn es knallt, dass du irgendwie 80-90% abgewendet bekommst, ja.
Klar, okay, gut. Also, wow, sehr, 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 sehr spannende Einblicke, muss ich wirklich sagen, in eine Branche, die von außen wahrscheinlich sehr, sehr nur schwer einzuschätzen ist, ne, weil das, ich denke, nur sehr, sehr wenige Menschen machen. Also aber unheimlich wichtig ist, dass es hier irgendwo einen Schutz gibt. Ne? Also das ist ja schon im Prinzip ohne die Versicherung, muss man auch sagen, wäre es einfach immer schief gelaufen. Ne? Also muss man auch sagen. Ne? Und was ich mir natürlich auch spannend vorstelle, Reservende Südamerika, ne? Vor allem wenn dann die Fälle dann vor Ort passieren, das ist ja, sagen wir mal, die Rechtslage nicht ganz so fix und schnell, vor allem wie bei uns. Ne? Manche Fälle dauern da Jahre. Das ist natürlich, das kommt dann auch erschwerend hinzu. Und man sagt ja schon in Deutschland, vor Gericht und auf hoher See bist du in Gottes Hand, weil du ja eigentlich nie weißt, was dieser Richter an diesem Tag entscheidet. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Also, und ich stelle es mir da vor, wahrscheinlich war das dann in diesen Fällen genauso, nur noch schlimmer mit einer unsicheren Rechtslage nach 17 Jahren als Beispiel. Ist es so oder?
Ja, du kannst dir das so vorstellen, dass du eigentlich nur am Jonglieren bist mit 10 Bällen, weil jeder möchte etwas anderes und du bist in der Mitte derjenige, der versucht, Streitschlichter zu sein. Und eigentlich ist nur die Frage ist nicht, die Bälle fallen runter, sondern die Frage ist nur, wann fallen die Bälle runter? Im Sinne von irgendwann knallt es in einer gewissen Form und du musst versuchen, eben dann doch zu schauen, dass du der Versicherungsnehmer ist dein Kunde. Und der Versicherungsnehmer ist dein Kunde, von dem du auch final dein Gehalt bekommst, ne? Also dein Geld bezahlt. Und da muss man natürlich schauen, dass man sich mit dem gut hält. Du musst aber auch gleichzeitig schauen, dass der Versicherer, dass du es dir mit dem nicht verscherzt, weil sonst wird der bei dem nächsten Angebot, dem du ihm vorlegst, nicht mehr mit dir sprechen oder Konditionen anbieten, die nicht vertretbar sind.
Ja.
Dann hast du noch den Sachverständiger, der als neutrale Person reingeht. Dann hast du noch die Rechtsanwälte. Dann hast du noch deine Vorgesetzten, dein eigenes Unternehmen, was ja auch damit noch am Thema ist und mitsprechen möchte. Also du bist ein Stück weit auch dann der das alles aushält am Ende.
Natürlich.
Im Guten wie im Schlechten.
Das kann ich mir vorstellen, natürlich.
Und das kommt dazu, wenn es um das Thema Druck und Last geht, was einen dann wirklich auch manchmal zu viel werden kann.
Ach, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, da vor allem über so einen langen Zeitraum, ne? Du warst 13 Jahre da. Ein Teil dann auch wieder in Frankfurt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne?
Teilweise, genau. Also man kann sich das so vorstellen, dass man natürlich seine Kunden überall sitzen hat. Es ist in Köln, in Düsseldorf, in Frankfurt und vieles geht natürlich über Teams. Man muss aber einfach sagen, vor Corona war das Thema mit Teams und mit Meetings virtuell noch nicht so, dass man sagt, man hat das immer zwingend bevorzugt. Und da es natürlich auch um viel Geld immer geht, wollte man sich da auch mal in die Augen schauen und dann hat man natürlich in ganz Deutschland, ich war in England, ich war auch in Russland, viel in Spanien, Frankreich, also eigentlich so die Ecken. Aber gerade in Deutschland, in Frankfurt, Hamburg, Köln sind so die Städte, wo viel passiert.
Ne? Klar. Und gut, irgendwann dann nach 13 Jahren, du hast vorher die finanzielle Unabhängigkeit angesprochen, ist es dann, wenn man dann doch so lange in der Branche ist, auch mal so, dass man da am Ende des Jahres auf den Gehaltscheck schaut und sagt, okay, komm, der ganze Stress und die ganze Ärger und so, das hat sich wenigstens irgendwie halbwegs gelohnt.
Das ist ein Schmerzensgeld. Ja, das ist ein Schmerzensgeld. Und ich bin auch ganz ehrlich, André, das war das, warum ich das gemacht habe.
Na klar.
Ich habe das gemacht, weil ich die Branche spannend fand, aber ausgehalten habe ich das am Ende dann wegen der Entschädigung. Da bin ich ganz, ganz ehrlich. Und
natürlich.
Das war für mich in dem Moment auch einfach völlig okay. Das war vollkommen in Ordnung und da ist ja auch prinzipiell nichts Verwerfliches dran.
Gegenteil, Gegenteil. Das, wie sagt man so schön, don't hate a player, hate a game. Ne? Und letztendlich, ich glaube, dass eine gewisse Kompensation für überdurchschnittliche Leistung beziehungsweise auch einfach einen erhöhten Druck und eine erhöhte Verantwortung. Also Entschuldigung, aber wenn das nicht wäre, also dann wieso überhaupt, ne? Also insofern für mich völlig fein. Dann hast du aber irgendwann gesagt, okay, komm hier, 13 Jahre, jetzt machen wir mal was Neues. Wie alt warst du denn da?
Ich kann dir einen Schlüsselmoment erzählen, warum ich das auf einmal aufgehört habe. Ich habe am Tag bestimmt, ich habe es nicht mitgezählt, aber ich würde sagen, 50 bis 100 E-Mails hat man am Tag durchgeschrieben und auch jetzt nicht nur Hallo und Tschüss, sondern detaillierte E-Mails und das waren 12 bis 16 Stunden Tage, die man da wirklich gemacht hat und es gab Tage, wo ich heulend ins Bett bin und heulend morgens aufgestiegen bin, weil ich wirklich gemerkt habe, ich bin an meinem Limit und dann
glaube ich dir.
Habe ich irgendwann den PC aufgeklappt und ich konnte noch nicht mal mehr den Betreff schreiben. Ich hatte eine Blockade. Das war ein Mental Breakdown, würde ich sagen. Heute aus einiger Entfernung betrachtet, ich konnte noch nicht mal mehr den Betreff schreiben. Es war mir alles zu viel.
Glaube ich dir.
Und dann habe ich von jetzt auf gleich gekündigt und habe gesagt,
nein,
das war's jetzt. Ja.
Wow. Und okay, also war es echt so, hier, Wechsel und ab dafür.
Definitiv. Und ich wusste, wenn ich den Schritt jetzt gehe, du musst wissen, die Branche ist sehr klein, man kennt sich untereinander, die Leute wechseln meistens immer von der Firma A nach B und B nach C. Ich wusste, wenn ich jetzt dieses Ende wähle, dann gibt's auch kein Zurück mehr in die Branche.
Das glaube ich dir. Und das war aber echt, wie viele Minuten hast du gebraucht, um das? Eine Minute, ne? Das war dann so, bumm.
Ich würde sagen, ja, 2-3 Minuten und dann war für mich klar, das hat hier ein Ende, ja.
Wow. Okay. Das finde ich richtig stark. Wie war das dann, als du die Entscheidung getroffen hast? Und du dann sozusagen auch, ich denke, wahrscheinlich deinem Vorgesetzten oder vielleicht auch anderen Kollegen oder so, so kommuniziert hast. Welche Gefühle gingen dir dann durch den Kopf? Wie war das für dich? Was hast du gefühlt in dem Moment?
Boah, es war wahnsinnig emotional. Mhm. Ich war sauer auf mich selber, dass ich das habe so weit mit mir machen lassen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war selber sauer, weil ich gedacht habe, warum hast du es so weit kommen lassen, dass es jetzt so schlecht geht?
Natürlich.
Und ich muss dazu sagen, dass ich mit meinen Vorgesetzten aufgrund des ganzen Drucks, aufgrund des der ganzen Leistungserwartung, die man einfach nicht erfüllen konnte.
Und die Maskerade, die man aufrechterhalten muss. Alles gut, ja.
Da hatte ich keine besonders gute Beziehung. Dementsprechend hat es mir auch für meine Vorgesetzten nicht leid getan. Für die Kollegen muss ich leider auch sagen, auch nur in gewisser Weise, weil man hatte kein kollegiales Verhältnis, sondern jeder hat an der eigenen Front gekämpft,
weil
alle überfordert waren. Das meinte keiner böse, aber wenn jeder überfordert ist, musst du erstmal auf die Seite schauen.
Natürlich, klar.
Und dementsprechend war eigentlich die größte Emotionalität, dass ich gedacht habe, warum hast du das so weit auf die Spitze getrieben? Und dann saß ich da erstmal ohne Job.
Wow. Und da war es in Deutschland in dem Fall, ne?
Genau, ich war in Deutschland, in der Nähe von Köln, in Bergisch Gladbach. Und da kamen dann ganz andere Emotionen hoch.
Das glaube ich, dann war wahrscheinlich die Frage, okay, hey, wie geht es jetzt weiter, ne? Das ist, ich denke, einerseits natürlich ein sehr, sehr, sehr schwieriger Moment erstmal, vor allem wenn man, du hast vorher das Wort Karriere auch erwähnt, ne? Und dann einfach so einen gewissen Weg auch vor sich hat und dann auf einmal von 13-Stunden-Tage, von 16-Stunden-Tage auf halt eben dann null runterfährt, ne? Und das halt eben sehr, sehr schnell. Wie war das für dich? Was hast du dann gemacht? Wie ging es weiter? Hast du erstmal eine Auszeit genommen oder gleich wieder irgendwie überlegt, was geht als nächstes? Erzähl mal.
Ich habe erstmal nur geschlafen. Ich habe ganz, ganz viel und ganz oft geschlafen. Ich war einfach fertig.
Natürlich.
Ich wusste, die Branche ist Geschichte und ich bin der Branche unfassbar dankbar, weil sonst säße ich auch heute nicht hier mit dir.
Na klar.
Und hätte jetzt wie nur als Baby quasi. Ich muss aber sagen, dass mir klar war, ich muss in eine ganz andere Richtung. Ich muss in eine ganz andere Richtung, damit es mir gut geht und auch dort werde ich meinen Weg gehen. Und als ich 16 war, damals 17 war, also bevor das ganze Thema anfing, habe ich immer viel in der Gastro gearbeitet.
Aha.
Ich habe immer gekellnert auf Events, ich habe in Pubs gearbeitet, also das war so mein klassischer Nebenverdienst. Aha. Und für mich war irgendwie klar, diese Branche, die triggert dich. Und dann hatte ich natürlich während des Broker-Daseins auch mit den Food-Unternehmen Kontakt gehabt und habe gemerkt, das ist die Branche, wo ich hin möchte. Wusste aber ehrlich gesagt gar nicht, wie und was und welche Jobs gibt's da. Und ich habe natürlich auch gedacht, naja, dich nimmt doch keiner, weil du warst doch jetzt 13 Jahre in dieser Branche und jetzt möchtest du auf einmal, weiß ich nicht, vielleicht Eventleiterin werden. Du hast doch gar keine passende Ausbildung. Also ich wusste, das wird nicht einfach. Und dann habe ich 2 Jahre das gemacht, worauf ich Lust habe.
Geil. Was hast du so getrieben?
Ich habe angefangen, ganz lustig, mit einer Firma, die in Berlin sitzt, habe ich angefangen, Schnaps damals zu verkaufen auf Food-Events. Wir haben Food-Events auf die Beine gestellt.
Welche Firma war das?
Das war Moonshine O'Donnell.
Ah, Moonshine O'Donnell,
genau.
Natürlich.
Und da habe ich bei ganz vielen Food-Events wirklich die Getränke verkosten lassen und verkauft. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich war auf verschiedenen Events und Messen, wo ich die mit veranstaltet habe sozusagen. Ich war für Weiland, die kommt ja aus dem Bergischen, habe ich so eine Roadshow mitgemacht, die ging ein Jahr lang, wo wir ganz tolle Touren hatten und ganz tolle Events veranstaltet haben und habe aber auch zwischendurch auch in der Gastro war ich weiter tätig, Restaurants ausgeholfen. Ich habe wirklich das gemacht, was meiner Seele und meinem Körper in dem Moment gut tat und hatte unfassbar viel Freude daran.
Hast du mal eine Reise gemacht? Ein bisschen Urlaub, oder?
Ich habe immer mal wieder, vielleicht mal ein Wochenende oder mal eine Woche war ich weg, aber da ich zu Hause Pferd und Hund habe, hatte ich gemerkt, dass mir das gut tut, wenn ich mich dort aufhalte.
Klar, schön. Okay, sag mal, und jetzt aus heutiger Sicht, ich denke, die 13 Jahre haben dich aber schon auch irgendwo abgehärtet, oder? Also wenn du heute in Stresssituationen kommst, wenn da irgendjemand was will und dann... Das ist bei dir wahrscheinlich so, oh komm, was willst du jetzt hier? Ich habe schon ganz andere Sachen erlebt, oder? Kann das sein?
Ich bin nicht mehr so emotional bei Themen, wo ich mich persönlich angegriffen fühle, vielleicht im Job, definitiv. Und ich würde auch ganz klar sagen, dass ich mir ein dickeres Fell zugelegt habe. Und wenn der Vorgesetzte oder der Kollege oder das Team vielleicht mal etwas sagen, was dir nicht so gefällt, dann ist es für mich tatsächlich eher ein Augenzwinkern dann, ja.
Das kann ich mir vorstellen, weil du hast wahrscheinlich eine ganz andere Situation erlebt, ne? Und wie man so schön sagt, ne, was dich tötet, härtet halt einfach ab.
Definitiv.
Das ist halt einfach so.
Und die Welt, in der ich gelernt habe, die macht Spaß, die ist aber auch wahnsinnig hart.
Ja.
Und da wurde ich auch ganz oft wirklich auch ungerechtfertigt, richtig böse mit mir umgegangen. Und
das kann ich mir vorstellen.
Das härtet im Nachgang dann ab, definitiv. Dafür war es positiv dann.
Hm? Wow. Okay. das denkt auch, ne? Ich glaube, jede Phase hat irgendwo dann auch irgendwo ihren Sinn und manchmal merkt man es erst später, warum das denn notwendig war, ne? Also das ist, glaube ich, wirklich.
Total, ja. Und ich bin der Phase super dankbar. sowohl der Phase, wo ich 13 Jahre in der Versicherungsbranche tätig war, sowohl die 2 Jahre, weil all das andernfalls, ich säße sonst nicht hier, ich säße nicht bei Binu, ich würde morgen nicht auf eine tolle Messe gehen bei der Intergastra, also von da an ist doch wunderbar gelaufen irgendwie.
Kann ich nur bestätigen. Ich werde natürlich auch morgen bei dir am Stand sein. Hier in Stuttgart und dann machen wir ein kleines Tasting, super. Okay, jetzt reden wir mal wirklich von der Gegenwart. Wir schließen die 2 Jahre Orientierung ab und kommen mal in Richtung Binu. Ich schätze mal, wir reden jetzt hier vom Jahr 2022, wenn ich zumindest richtig gerechnet habe. Erzähl mal, wie ging es denn los? Wie bist du dazu gekommen?
2022 ging's los. Für mich war klar, die 2 Jahre, die waren aufregend, die waren toll und die haben Spaß gemacht. Und für mich war klar, ich muss in die Gastro, ich muss in den Horeca-Bereich. Das Thema brennt unter meinen Nägeln. Und die Frage war einfach nur wie, weil ich wusste, ich habe ja eigentlich was ganz anderes gelernt und vielleicht will mich auch keiner. Ja? Und ich wollte aber auch wieder in einem Team arbeiten. Ich wollte mit Partnern zusammenarbeiten. Ich war natürlich in diesem 2 Jahren auch recht als Einzelkämpfer unterwegs und es war nicht so ganz strukturiert, wie ich mir es gewünscht hätte und für mich war klar, ich brauche etwas Großartiges, wo ich mich langfristig sehe. Und dann habe ich Binu damals unter einem alten Namen noch gefunden. Da gab es Produkte alkoholfrei, die auf dem Markt waren, die lecker waren, die gut geschmeckt haben, aber damit hört es eigentlich auf. Also es gab eigentlich alkoholfreie Produkte auf dem Markt unter dem Namen Vinade. Waren noch ein paar andere kleinere Marken, die dazu gehören. Und dann habe ich mich da beworben. Und dann habe ich mit dem Investor viel und lange gesprochen. Und dann war klar, wir ziehen das neu auf. Wir machen da eine richtig geile Marke draus. Wir kreieren extrem leckere Produkte. Und wir tun sowohl den Menschen als auch der Umwelt etwas Gutes. Und das ist das, wofür Binu steht.
Wow, okay, also das klingt richtig stark. Da müssen wir jetzt selber nicht mal ins Detail reingehen. Sag mal, der Trend des alkoholfreien Weins, hast du den schon davor wahrgenommen? Oder war es dann erst so, dir ging so das Licht auf, als du in den Gesprächen warst? Erzähl mal.
Mir ging das Licht auf ein Stück weit, als ich in den Gesprächen war, muss ich gestehen. Das Thema alkoholfreies Bier kannte man ja.
Na klar.
Und für mich war auch immer klar, ich möchte irgendwie in meinem neuen Job, in meinem neuen Lebensabschnitt etwas schaffen, etwas kreieren, etwas auch Neues auf den Markt bringen. Das Thema Startup, das hatte mich total gecatcht. Man muss aber auch sagen, dass natürlich sowas wie Produkte entwickeln, entwerfen, auf den Markt bringen, das ist natürlich ein wahnsinnig hoher finanzieller Background, den man da benötigt, den ich auch einfach fairerweise alleine zu diesem Zeitpunkt gar nicht hatte, gar nicht aufbringen konnte.
Klar, ich
hatte zwei aufregende Jahre hinter mir. Ja, natürlich. Die mussten finanziert werden. Und dann habe ich gemerkt, das Thema alkoholfrei, das ist ein Riesentrend, der gerade auf dem Markt auch ist, der aber genauso positiv bespielt werden muss. Angefangen von den Produkten, über die Marke, über die Leute, die dahinter stehen, wie ein Produkt mit Alkohol. Und was ich immer auf Messen oder Events sage, wenn wir auch Kunden aus der 1- oder 2-Sterne-Gastronomie da haben, die sich für unsere Produkte interessieren, dann sage ich immer, naja, aber ihre Kunden möchten doch den alkoholfreien Sekt genauso hübsch präsentiert bekommen wie den den Sekt mit Alkohol oder vielleicht auch den Champagner. Und das ist für mich eine Riesenherausforderung, dort diese Aufklärungsarbeit zu leisten und diese Marke mit den Produkten einfach als positives Gefühl den Leuten zu vermitteln. Ja, dass das einfach Spaß macht.
Und vor allem auch noch extrem gut schmeckt. Ne? Also ich muss ja wirklich sagen, ich hatte glücklicherweise schon mal die Möglichkeit, eure Artikel zu probieren. Die waren auch schon mal bei uns bei Utrami, hatten wirklich eine sehr, sehr gute Performance. Und also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein Weintrinker tatsächlich im klassischen Sinne, weil ja einfach irgendwo, es entspricht einfach nicht klassischerweise meinem Geschmack, denke ich. Jetzt aber hingegen der alkoholfreie. Also wow, da muss ich wirklich sagen, da zum Abendessen mega. Vor allem, ich glaube, der Megatrend alkoholfrei, der wird sich, ich glaube, wirklich noch das gesamte Jahrzehnt mindestens, also wahrscheinlich darüber hinaus wird es einfach Standard sein, schätze ich mal, ne? Aber ich glaube, das wird einer der Megatrends in der Getränkebranche sein. Muss aber auch sagen, dass ich tatsächlich glaube, dass es hauptsächlich für Bier und Wein gilt. Das ist jetzt nur meine Einschätzung. Im Bereich Spirituosen, da bin ich mir noch, um ehrlich zu sein, nicht ganz sicher. Ne, das betrifft jetzt euch auch überhaupt nicht, das hat jetzt eigentlich auch gar nichts hier verloren, aber trotzdem, darf ich da mal nur kurz als Sidekick einfach mal deine Einschätzung auf, oder deinen Blick auf den Teilbereich alkoholfreie Spirituosen?
Also ganz klar ist das Thema alkoholfreies Bier beispielsweise, das ist ja gar nicht mehr wegzudenken. Das ist ein etabliertes Produkt, was genauso wie eine Apfelschorle oder ein Wasser angenommen wird und auch als selbstverständlich genommen wird.
Absolut.
Das Gleiche ist beispielsweise mit der Fassbrause. Die Fassbrause, die kannte vor 10 oder 15 Jahren, da wusste man nicht, was eine Fassbrause ist. Und das Schöne ist, dass wir mit unseren Produkten der Vinade genau das Pendant im Weinbereich haben. Es gibt die Fassbrause und es gibt die Vinade. Und das Thema Wein, alkoholfreier Sekt oder unsere Vinade, das sind Produkte, die genauso etabliert werden, meiner Ansicht nach, im Kühlschrank oder unten im Keller. Jeder hat die vorrätig, weil es wird immer mal einer zu Besuch kommen, der Lust auf das Produkt hat.
Natürlich.
Ich glaube, dass das Thema alkoholfreie Spirituosen, also beispielsweise Gin, Whisky oder ähnliches, dass das ein Stück weit natürlich auch seine Daseinsberechtigung hat. Und die sind unfassbar lecker, die Getränke. Wir probieren sie natürlich auch immer mal wieder auf den Messen. Ich glaube aber, das ist nicht das Produkt, was du immer auf Vorrat im Keller hast oder im Kühlschrank steht. Das wird sich, glaube ich, ist mein Gefühl, nicht so etablieren.
Nee, das glaube ich auch
nicht. Die Daseinsberechtigung wird eine andere sein. Ja. Das ist für einen Trend oder für einen Moment. Das ist mein Gefühl.
Also was ich mir vorstellen kann, dass es relativ stark im Cocktail- und Longdrink-Bereich kommt. Das glaube ich schon. Aber nicht als Single Drink. Meine Einschätzung. Ja, kann ich jetzt natürlich nicht auf Basis von Zahlen validieren oder so, aber das ist einfach nur das Gefühl, das ich habe. Weil wenn man, sagen wir jetzt mal, wirklich in die Long Drink oder Cocktailbars geht, das Thema alkoholfrei wird auch da wichtiger. Und klar, die wollen natürlich auch ein attraktives Erlebnis für die Gäste haben, die vielleicht dann fahren müssen. Ne? Früher war es so, okay, wir gehen in eine Cocktailbar. Es war für den Fahrer oder für die Fahrerin, es war einfach immer doof.
Und als Frau wurdest du ja immer gefragt, wenn du keinen Alkohol trinkst,
bist du schwanger
oder fährst du Auto?
Ja, ja, ist auch so.
Also, das war so die typische Frage immer.
So, warum denn nicht, ne? Und ich glaube, dass auch das, da wird es eine starke Veränderung geben. Also ich glaube nicht, dass man in 10 Jahren noch fragt, hey, wieso kein Alkohol? Also das glaube ich nicht.
Wir haben ja ganz oft Events, wo wir Ausschank machen, ganz oft Messen, wo wir auch Freiware rausgeben, damit die Leute uns probieren können. Und du kannst mittlerweile sagen, 50% greifen zum Sekt mit Alkohol und 50% greifen zum Sekt ohne Alkohol. Und lustigerweise sind das doch echt oft die Männer, die dann nicht zwingend fahren müssen und die einfach sagen, ich möchte jetzt alkoholfrei trinken.
Aber natürlich, du vor allem, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Prinzip, ne? Also wenn du einfach auf Alkohol verzichtest, also abgesehen davon, dass es einfach besser für den Körper ist, ich brauche wahrscheinlich gar nicht drüber reden, aber man kann sich, also es ist wahrscheinlich nichts Besseres für den Fokus und für die Konzentration als ein klarer Kopf. Also Entschuldigung, das kann mir niemand erzählen, dass er mit Alkohol besser performt, außer wenn wahrscheinlich ein wirkliches Problem vorliegt. Ich glaube, dann wäre ich dann schon wieder, ne? Wer weiß, aber insofern, ich bin mir ganz sicher, dass es auch auf Business-Events, wer weiß, vielleicht wird das eines Tages sogar so, der trinkt jetzt Alkohol? Oh, okay. Das
ist wie mit dem Rauchen.
Natürlich.
Mittlerweile wirst du ja komisch angeschaut. Das habe ich zumindest, ich rauche nicht, aber das habe ich zumindest immer mitbekommen, dass du komisch angeschaut wirst, wenn du sagst, ich gehe jetzt raus, eine rauchen.
Ja.
Früher saßen im Restaurant, früher meine ich vor 10 bis 20 Jahren, da saßen alle im Restaurant und haben geraucht und da war es komisch, wenn du das nicht mitgemacht hast. Ne? Und das Thema alkoholfrei geht auch, das kriegen wir tagtäglich mit, geht total durch die Decke vom Trend her. Das Schöne ist, die Leute trinken das, weil die wirklich auch Lust mal auf eine Alternative haben.
Na klar.
Anstatt einem Saft, anstatt einem Wasser. Und was ich vor allem auch immer schön finde, ist, dass wenn unser Weißwein beispielsweise, wird immer oft als Speisebegleiter in Restaurants genommen. Mhm. Und ich finde halt schön, dass man mit unseren Produkten auch das Essen nochmal aufwerten kann.
Sehr.
Ohne dass Alkohol dabei sein muss. Und
absolut.
Das ist irgendwie, das ist ein schönes Kompliment, finde ich, für unsere Produkte.
Absolut. Und nur als Beispiel auch, als du das vorher Sterne-Restaurant erwähnt. Ich meine, früher war es ja im Prinzip so, du hattest da das Essen, das natürlich auch irgendwie dann einen gewissen Preis hatte, ne? Und dann, okay, wenn du halt gefahren bist oder aus irgendeinem Grund einfach kein Alkohol wolltest, was absolut in Ordnung ist, dann war es so, naja, was trinken wir denn jetzt? Also dann gab es halt im Prinzip eigentlich nur Wasser.
Oder man Saft vielleicht oder eine Cola, ne?
Ja, aber das, also in guten Restaurants.
Gut, in guten Restaurants also nicht, das stimmt. Also ja, dann gab's ein Wasser.
So, und das war dann nicht cool. Das war dann so akzeptiert, aber eigentlich war es nicht cool. Und jetzt haben wir halt beispielsweise mit Vino haben wir die Möglichkeit, dass auch einfach die Barer, das Beispiel, oder die Menschen, die einfach keinen Alkohol trinken wollen, auch einfach ganz normal an dem Tisch partizipieren können mit auf Augenhöhe.
Was ich immer schön finde, ist, wenn gerade so Mädelsgruppen, wo dann vielleicht die eine schwanger, die andere mag keinen Alkohol, die dritte möchte nicht trinken und ist Fahrer, da stößt dann jeder mit jedem an, weißt du? Und beim Wasser war das immer so, okay, ich stoße jetzt mit dir an, aber eigentlich bist du ja wie eine zweite Klasse, weißt du? So.
Ganz genau. Und dann ist natürlich immer einer am Tisch, meistens sind auch Männer, die können sich dann einfach blöderweise dann nicht den einen ganz, ganz dummen Spruch verkneifen, der das dann einfach für diese Person sehr, sehr unangenehm macht in dieser Konstellation. Ne? Aber wenn dann irgendwie 6 oder 8 oder 10 Menschen da sitzen, dann ist einfach, da bist du einfach dann mit so einem Wasser in der Hand, als Beispiel, warst du einfach immer der Mops und musstest dich irgendwie anders etablieren am Tisch.
Ja, und du warst Außenseiter und irgendwie, das hat keinen Spaß gemacht.
Überhaupt nicht. Ne? So, nun habt ihr es ja wirklich geschafft, ein geschmacklich wirklich absolut fantastisches Erlebnis zu schaffen. Da ich mich auch ein bisschen mit dem Thema beschäftige und beschäftigt habe, gehe ich davon aus, dass es nicht ganz einfach war. Wie habt ihr das geschafft?
Du meinst den Geschmack oder?
Der würde ich absolut beeindrucken. Also würde ich alle, die das auch hier hören, würde ich, wenn ihr irgendwann mal die Möglichkeit habt, probiert es, geht auf eine Messe oder macht, oder auch bei You Try Me jetzt bald, probiert es bitte. Aber es ist wirklich ein absolut einzigartiger Geschmack.
Das ist super, vielen Dank. Also, wie haben wir das geschafft? Wir haben zum einen eine super Önologin an der Hand, die bis ins Detail geht. Und wir haben Tastings gemacht beispielsweise, wo wir Nuancen nur verändert haben und wo man trotzdem dann genau merkt, okay, da geht's einen Tick Richtung Limo, da geht's einen Tick Richtung Wein zu viel oder vielleicht zu wässrig. Mhm. Das sind ganz feine Nuancen, die du da natürlich mit zugibst. Ich muss sagen, die Basis für all das Ganze ist die Qualität der Weine.
Ah ja.
Und das ist eigentlich das Schöne an unserem Produkt und damit unterscheiden wir uns auch von vielen anderen Herstellern, die alkoholfreie Produkte herstellen. Unsere Weine sind zum einen Qualitätsweine alle und wir haben wirklich Wein als Basis. Wir haben einen Wein als Basis, den du ganz normal theoretisch im Supermarkt kaufen könntest.
Okay, das heißt, beispielsweise andere Firmen, die sich auch alkoholfreiem Wein widmen, die haben einen anderen Herstellungsprozess, der nicht auf alkoholischem Wein basiert sozusagen, ist das richtig?
Jein, also man kann sagen, andere Unternehmen, die alkoholfreie Sekkos oder Sekte haben, die haben Produkte auf Saftbasis und das ist etwas ganz anderes.
Ja gut, also dass das dann nicht wird, ne? Das ist
es wird verkauft
okay
als alkoholfreier Sekt und Sekko und die Käufer, und das ist vollkommen in Ordnung, weil das Thema braucht einfach Aufklärungsarbeit, dafür sind wir da, die wissen das nicht. Und die häufigste Frage, die wir gestellt bekommen, ja, was ist denn der Unterschied zu Traubensaft und euch?
Oh Gott, okay. Also das heißt, die hatten vielleicht irgendwie schon mal eine schlechte Erfahrung, haben so einen anderen probiert, der eben auf Basis von Saft hergestellt wurde. Und okay, verstanden, wow. Ist es denn bei eurem auch so, dass noch Restbestände Alkohol drin sind, wie beispielsweise bei alkoholfreiem Bier?
Ja, man muss sagen, dass 0,5% rechtlich gesehen drin sein darf. Jawohl. Dann darfst du dich noch alkoholfrei nennen.
Ja.
Bei unseren Produkten liegen wir in der Regel zwischen 0,08 bis 0,1.
Naja gut, also das ist im Prinzip, also eine reife Banane hat, glaube ich, 1%,
ne? Eine reife, leicht gebräunte Banane oder ein weißes Toast, was ein bisschen lag. Das sind so die Klassiker. Ja. Hey, dann nehmt ihr mehr Alkohol zu euch, anstatt mit unseren Produkten. Ja.
Das heißt, wir haben bei euch einen Herstellungsprozess, der quasi wirklich sehr, sehr guten Wein, der vielleicht auch irgendwie, ich schätze mal, aus vielleicht sogar Deutschland kommt. Oder Europa,
genau, die Weine kommen aus Deutschland. Das sind alles Qualitäts- oder Prädikatsweine, die aus Deutschland kommen. Wir haben Winzer, mit denen wir zusammenarbeiten, beziehungsweise unsere Önologin. Und dort kaufen wir die Weine ein. Was wichtig ist zu sagen, nur weil der Wein dreimal funktioniert hat die letzten Jahre, das ist eben immer noch ein Wein, der lebt, funktioniert er nicht im vierten Jahr nochmal. Und auch unser Produkt verändert sich natürlich ein Stück weit.
Natürlich.
Auch mit den Aromen, alles, was dazugehört. Auch wir versuchen unsere Produkte natürlich immer zu optimieren und zu schauen, wo können wir den Geschmack noch besser treffen und was gab es vielleicht auch für eine Kritik mal. Ne? Das muss man ja auch alles mit einbinden. Und genau, dann kaufen wir die Weine ein und probieren diese natürlich auch immer. Mhm. In der Regel kann man sagen, dass du ungefähr 2 Weine je Produkt verwendest.
Ja, okay, verstanden.
Also unser stiller Weißwein ist ein Sauvignon Blanc und ein Weißburgunder beispielsweise.
Okay, super. Und der wird dann sozusagen in großen Dimensionen wirklich dann gekauft und dann kommt er bei euch in den Entalkoholisierungsprozess, ne?
Genau, das ist in dem Fall eine Vakuumdestillation und da wird der Alkoholgehalt schonend dem Wein entzogen.
Wahnsinn.
Das ist ein Schritt mehr, den wir machen. Aha. Und das ist auch etwas, was wir viel in der Aufklärungsarbeit immer betonen. Das Produkt ist zwar alkoholfrei, aber wir haben einen Schritt mehr drin. Und viele Leute verknüpfen auch, alkoholfrei heißt doch, das Produkt muss günstiger sein, weil ihr seid ja ohne Alkohol.
Ah.
Nein, wir waren mit Alkohol.
Und dann haben wir für dich rausgemacht. Ne?
Haben wir den Alkohol für dich als Kunde rausgezogen.
Yeah.
Und jetzt haben wir ein fertiges Produkt.
Ah, wow.
Und genau.
Das heißt, ihr habt jetzt wirklich eine doch recht schöne Bandbreite auch im Sortiment, wie ich gesehen habe, die sich natürlich auch alle paar Jahre, logischerweise, wie du gesagt hast, natürlich ein bisschen verändert. Welche Sorten laufen denn am besten bei euch?
Tatsächlich am besten ist unser Rosé-Sekt.
Aha.
Ich glaube auch einfach, weil er Rosé ist.
Aha.
Und ich muss auch fairerweise sagen, weil er echt gut schmeckt. Das ist auch mein absoluter Liebling gerade.
Mhm.
Es gab ja jetzt vor einigen Monaten diese Barbie-Phase, wo alles rot, rosa, pink war. Und das triggert natürlich die Kunden auch. Der fällt auf, ein alkoholfreier Rosé-Sekt hast du nicht oft. Das ist wirklich sehr, sehr selten.
Okay.
Das ist unser aktuell beliebtestes Produkt mit und was das ganze Jahr überlaufen sind unsere Vinaden, weil wir damit einfach eine neue Produktkategorie, eine neue Produktsparte geschaffen haben. Analog zur Fassbrause, die Vinade, die Weinschorle, Weinerfrischung auf der anderen Seite, die geht das ganze Jahr wunderbar und das ist auch das Produkt, wo wir langfristig auch noch weiter ausbauen möchten. Verschiedene Sorten, vielleicht auch noch andere aufregende Themen dazu bespielen. Also auch wir haben natürlich ganz viel vor und möchten das Thema alkoholfrei auch einfach als lebendiges Thema in den Supermärkten bespielen, als aufregend, was Spaß macht. Ja.
Das ist auch, ich denke, was man wirklich als Highlight auch als Content-Highlight mal auf ein Event, mal auf eine Supermarktveranstaltung mal geben kann. Ne? Weil das ist wirklich was die Leute echt vielleicht noch gar nicht probiert haben. Und das ist dann ein Erlebnis. Also euer Produkt gibt die Möglichkeit zum Erlebnis. Das ist immer wichtig, dass man das irgendwo theoretisch zumindest schaffen kann.
Das Schönste ist immer die Herren, die eigentlich abwinken und sagen, nee, ich möchte nicht probieren. Und dann probieren sie und dann sagen sie, ach, das schmeckt ja. Und das ist immer das Schöne. Und damit können wir ganz viel Aufklärungsarbeit leisten, viele Vorurteile aus dem Weg räumen, auch für die gesamte alkoholfreie Branche. Das ist ja nicht nur für unsere Marke, für unsere Produkte, sondern einfach das Standing, wie das eben ein alkoholfreies Bier jetzt völlig akzeptiert worden ist in der Gesellschaft.
Ja, okay. Dann ist es dann auch so, dass diejenigen, die dann zunächst mal am stärksten abwinken, dann später logischerweise dann auch im Prinzip mit einer extrem negativen Erwartung da rangegangen sind und dann aber dann umso positiver überrascht sind? Das sein?
Ja, das sind definitiv. Die größten Kritiker sind die Herren, die vielleicht immer bei ihrem Whisky, bei ihrem Rum oder bei ihrem Bier oder schweren Rotwein sind.
Ja.
Ja. Und dann kriegen wir die, ich würde sagen, 9 von 10 kriegen wir die mit einem unserer Produkte gecatcht und dann sagen die, ach, das ist wirklich aufregend. Und das Schöne ist, wenn du die Leute dann am Stand probieren siehst und dann stehen da 3, 4, 5 Mädels und dann tauschen die sich aus und dann, ach, das schmeckt aber und ich habe gedacht, das schmeckt danach und das schmeckt ja so gar nicht. Und dann geht da so ein positives Gequassel los. Und genauso soll es doch sein. Wir wollen doch dasselbe Super. Feeling erwecken, wie als wenn die jetzt an einem Schnaps-Tasting gerade teilnehmen würden oder an einem Cocktailabend. Und das freut mich dann wahnsinnig. Und dann weiß ich, dass wir irgendwie auf dem richtigen Weg sind.
Definitiv. Und was man einfach sagen muss, das ist einfach Story-Content, der danach erzählt wird. Also jetzt deines Beispiel. Ich hatte eine Situation, da war ich auf einer Messe. Das war eine Süßwarenmesse in Köln. Da bin ich durch Zufall an einen Lakritz-Stand aus Dänemark geraten. Und bei diesem Lakritz-Stand, da waren wirklich ganz, ganz viele Leute, die da eben probieren wollten. Aber die hatten eben relativ wenig, auch weil das war sehr, 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 sehr teuer und sehr, sehr exklusiv. Und hat in die Runde reingefragt, wer von euch mag Lakritz? Alle gestreckt. Und hat er gefragt, okay, und wer von euch mag kein Lakritz? Dann habe ich gestreckt, weil ich einfach kein Lakritz mag und ich jetzt nicht wollte, dass der mich jetzt irgendwie dran nimmt oder sonst irgendwas. Dann hat er gesagt, so, Sie, komm bitte her. Ich sagte, wie? Ich habe doch gesagt, nein, ich mag das nicht. Ja, genau, Sie dürfen jetzt einmal vortreten, bitte. Und dann hat er echt so angesagt, so, wir haben jetzt jemanden, der keinen Lakritz mag. Wir haben den weltbesten Lakritz. Und wir möchten jetzt, dass Sie probieren und Sie uns Ihre ehrliche Meinung sagen. Das ist nicht abgesprochen. Sie dürfen das probieren. Sagen Sie bitte die Meinung. Ich habe den Lakritz probiert. Und ich konnte es wirklich, würde Friederike, ich konnte es nicht fassen, wie lecker das war. Von einem Produkt oder von einer Produktkategorie, von der ich vorher gedacht habe, dass ich wirklich es überhaupt nicht mag, weil ich leider einfach nur den deutschen Billig-Lakritz wahrscheinlich kannte. Na, das war dann, ich denke, auch der Grund. Ne? Dann habe ich das probiert und als ich dann gesagt habe, es ist das Geilste, was ich jemals gegessen habe, da war die Menge überzeugt und ich glaube, diese Situation könnt ihr im Zweifelsfall auch schaffen, weil euer Produkt ist gut.
Das ist richtig, das sehe ich auch so. Ja, die Leute, die sonst vorher eben am schweren Rotwein gehangen haben, die sollen ihn auch weiter trinken und die sollen auch weiter Spaß daran haben, aber wenn es mal eine Situation gibt, wo vielleicht mal der schwere Rotwein nicht passt, sondern ein alkoholfreies Produkt, was und das finde ich immer, ist wahnsinnig wichtig bei unseren Produkten. Wir sind vegan, wir sind biozertifiziert, wir haben keinen künstlichen Zucker, wir haben wahnsinnig wenig Kalorien. Also unser Weißwein beispielsweise hat 11 Kalorien pro 100 Milliliter.
Das ist ja nichts.
Unser Rosé-Sekt hat 20 Kalorien pro 100 Milliliter.
Okay.
Und das ist auch etwas, was einfach wichtig ist. Wir haben neben den Eigenschaften des Weins an sich, versuchen wir möglichst nachhaltig und umweltschonend zu produzieren. Wir haben beispielsweise beim Sekt keine Alu-Ummantelung.
Okay.
Weil das sieht schön aus, ja, klar. Ah. Und man erkennt einen Sekt als Sekt. Aber final, wie lange benutzt du das? 5 Sekunden zum Aufwickeln? Also abwickeln?
Ja.
Genau. Und danach landet es in der Tonne.
Ja, toll.
Wir haben Zuckerrohrpapier, was beispielsweise genutzt wird als Etikett. Ja? Also wir möchten da auch ein klares Statement setzen. Alkoholfrei und nachhaltig, das kann auch einfach echt Spaß machen. Und schmeckt gut.
Mega cool. Und es ist halt, es zieht einfach auch die richtigen Leute irgendwo an. Ne?
Total.
Ich glaube, dass zwischen alkoholfreiem Wein und Nachhaltigkeit schon eine gewisse Schnittmenge besteht, jetzt was die Interessen angeht. Ne? Da bin ich mir sehr sicher.
Definitiv. Und wir haben witzigerweise diese Woche noch mit unserer Marketingabteilung gesprochen. Und vielleicht Frage an dich, was würdest du assoziieren, wenn du erstmal den Begriff Bio-Wein hörst? Wird das positiv oder negativ?
Also ich denke wirklich sehr positiv jetzt aus meiner Sicht. Ist aber immer die Frage, was ich damit assoziiere und viele andere Menschen, ne? Was die anderen Menschen damit assoziieren, kann ich jetzt nur vermuten. Aber ich würde das erstmal grundsätzlich als sehr, sehr positiv, als Qualitätsmerkmal und auch aber gleichzeitig würde ich assoziieren, okay, es sind wenige Schadstoffe, es sind wenige Schädlingsbekämpfungsmittel im Spiel. Also das ist jetzt erstmal das, was ich jetzt mal vermuten würde.
Das stimmt natürlich von dem, was du da sagst. Man muss aber leider sagen, dass die Kunden, die sich mit dem Thema Bio-Wein oder alkoholfrei noch nicht beschäftigt haben, für die ist das wahnsinnig negativ. Ein Bio-Wein ist etwas, was für die Person oder für die potenziellen Kunden oder Interessenten erstmal total negativ auffällt. Und das ist einfach ganz klar das Feedback, was wir immer und immer wieder gespiegelt bekommen. Und deswegen ist es umso schöner, wenn wir dann nicht nur einen Bio-Wein haben und sind, sondern auch alkoholfrei und die Leute sagen, ey, das schmeckt richtig gut. Stark. Und das ist eben wirklich die Aufklärungsarbeit, die wir leisten möchten, die uns aber auch einfach ausmacht und die auch für Storytelling natürlich wahnsinnig viel Spaß macht und ganz viele Ideen schafft, ne? Ganz klar.
Stark. Das kann ich mir gut vorstellen. Wie ist denn das so von der Herangehensweise Horeca, also Hotel, Restaurant, Café oder LEH oder vielleicht D2C? Was ist der Fokus jetzt für die nächste Zeit?
Also wir haben letztes Jahr sehr viel den Fokus auf die Biobranche gelegt, weil man dort einfach auch eine andere Akzeptanz erstmal bekommen hatte. Das muss man fairerweise sagen. Und das ist auch so ein Stück weit unsere Base. So kann man das vielleicht betiteln. Wir haben das Thema Horeca und Gastro relativ außen vor gelassen, außer bei Themen, wo es sich eben ergeben hat durch Zufall. Dieses Jahr muss man sagen, sind wir sehr, sehr stark im Horeca- und Gastrobereich unterwegs. Wir haben jetzt ein paar sehr aufregende, große nationale Deals, die ich jetzt leider nicht betiteln darf, aber die wirklich wahnsinnig Spaß machen und wo ich mich unfassbar freue, unsere Produkte zu sehen. Das Thema Biobranche ist natürlich weiterhin das ist unsere Base, da werden wir natürlich weiterhin treu bleiben und auch diesen Bereich spielen. Online-Shop, klar, das muss man sagen, läuft auch immer. Gerade Flaschen, die ein bisschen größer und schwerer sind, die möchtest du oder kannst du vielleicht auch nicht immer aus dem Supermarkt nach Hause transportieren. Also das ist natürlich auch ein weiterer wichtiger Punkt. Und ansonsten machen wir jetzt auch dieses Jahr verstärkt den klassischen LEH recht stark, den wir angreifen.
Richtig cool.
Also vielleicht als kurze Info auch an dich, wir haben aktuell 3000 POS in Deutschland.
Wow.
Wo ich sage, da können wir uns und da auch ein großes Lob an unseren Vertriebsleiter.
Dennis, ne?
Dennis, genau.
Ich glaube, da gehen jetzt ganz, ganz, ganz viele Grüße auf jeden Fall raus. Also ich habe 3000, also okay, das ist sehr, sehr viel. Kannst du da ein bisschen sagen, wo man
genau, also so in den klassischen kleineren Bioläden sind wir viel vertreten. Bekanntes Beispiel zum Beispiel Dance-Biomärkte, genau. Da sind wir vertreten. Wir sind bei ganz, ganz vielen Bio-Großhändlern, die natürlich dann immer ihre Produkte an die kleineren Bioläden verteilen. Wo man uns aber auch findet, ist zwar noch nicht die in der nationalen Listung, aber wilde Strecke ist Rewe oder Edeka.
Schön, super.
Also
eher
sowas,
Nord oder eher Süd?
Südwest, genau.
Aha.
Fairerweise muss man sagen, auch bei Kaufland sind wir gelistet und da kommen unsere
National.
Produkte tatsächlich, unsere Produkte tatsächlich auch echt gut an.
Mega.
Also von da an haben wir da ein paar tolle Punkte und ich freue mich über jedes Sternerestaurant, ich freue mich über jede kleine Weinstube, ich freue mich über die ganzen veganen und vegetarischen Delis, die jetzt auch natürlich in den Städten total populär sind, wo unsere Produkte sind und ich freue mich über jeden Store, über jeden POS, wo ich unsere Produkte sehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Da geht mir das Herz auf.
Das ist ein schönes Gefühl, wenn man das da durchläuft. Ich muss auch immer sagen, wenn ich irgendwo hinkomme und dann durch Zufall gerade beim Rausgehen irgendwie sehe, vor kurzem war ich in Berlin und habe ich gesehen, wie da durch Zufall ein Fahrer gerade eine U-Trimi-Box in ein Haus getragen hat. Das ist cool.
Da geht das Herz auf,
das
oder?
Das ist lustig, ne?
Da freut man sich.
Stark, okay, sag mal. Und wie ist jetzt gerade die Vision jetzt für die nächsten Jahre? Was sind so die Ziele, die nächsten Meilensteine?
Also wir müssen vor allem erstmal 2024 meistern, weil wir wahnsinnig viel vorhaben.
Ja.
Wir sind in diesem Jahr ungefähr auf 30 Messen vertreten. Das ist echt sportlich,
Gott.
Genau. Wir sind ab morgen auf der Intergastra. Da freue ich mich, wenn du dann nochmal zu unserem Stand kommst und wir dann mal quatschen können. Und das wird eine tolle und große Messe für uns. Also das ist wahnsinnig viel zu tun dieses Jahr. Wir wollen ein paar größere nationale Themen einfach weiter bespielen.
Ja.
Das Thema Dachregion, da sind wir in den Anfängen. Das wollen wir jetzt weiter ausbauen. Und neben den, ich sage jetzt mal, klassischen Platzierungen oder POS, möchte ich einfach das Thema alkoholfrei einfach nach vorne bringen, dass es einfach ein Lebensgefühl ist, worauf man richtig Lust hat und was wahnsinnig Spaß machen kann.
Stark. Also das klingt, ich denke, nach einem wirklich sehr, sehr guten Plan. Ich glaube, viele von den Zuhörern und Zuhörerinnen werden vielleicht sogar durch Zufall einfach auch mal entweder bei Utrami oder vielleicht irgendwo anders ein Vino probieren können. An der Stelle mein Appell an euch, probiert es wirklich aus. Macht euch euer eigenes Bild und ich bin gespannt, was ihr sagt. Und insofern kommen wir schon zum Finale des Podcasts. Und heute ist Friday. Wir von Utrami glauben daran, dass das Leben schöner wird, wenn man etwas Neues ausprobiert. Und wir sind mal gespannt, was du den Menschen auf den Weg mitgeben möchtest. Dein Friday ist Friday. Rege, bitteschön.
Ich mag den Spruch, am Ende wird alles gut und wenn noch nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.
Das ist ein wahrer Satz. Ich glaube, mit dem können wir den lassen wir einfach mal so stehen. Ja, da macht jeder selber damit, was er für richtig hält. Vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt, ihr Lieben. Klickt oben auf Follow, Fridays Friday. Folgt dem Podcast. 5-Sterne-Bewertung. Freuen wir uns. Der Frederik gibt ja ein Signal, ja, wir sollen es unbedingt mit 5 Sterne bewerten.
Definitiv.
Und ich freue mich auf die nächste Folge, Lieben. Habt Spaß, enjoy. Und bis zum nächsten Mal. Letztes Wort liegt bei dir, Frederik, bitteschön.
Ich danke dir, André, für die tolle Zeit und ich freue mich wahnsinnig, den Podcast mir selber anhören zu dürfen.
Der kommt ganz bald, ihr Lieben. Ciao, ciao. Danke, dass du hier warst.